SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. Das war wohl alles erst der Anfang. Zumindest wenn man US-Präsident Trump glauben mag. Er hat angekündigt, die Angriffe auf den Iran noch zu verstärken. Die große Angriffswelle stehe erst noch bevor, sagte er dem Fernsehsender CNN. Washington-Korrespondentin Nina Barth berichtet.
US-Präsident Donald Trump hat sich auch zu einem möglichen Zeitplan für die Militärangriffe gegen den Iran geäußert. Ursprünglich sind wir von 4 bis 5 Wochen ausgegangen, aber wir sind dem Zeitplan voraus, so Trump. Er stellte aber auch klar, die USA hätten die Fähigkeit, auch länger durchzuhalten. Ein Grund für den Angriff sei, dass der Iran schon bald über Raketen verfügt hätte, die USA erreichen könnten. Militärexperten gehen dagegen davon aus, dass der Iran wahrscheinlich noch Jahre davon entfernt war, über Interkontinentalraketen zu verfügen, die Vereinigten Staaten treffen können.
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht den Sitz des iranischen Staatsrundfunks in Teheran angegriffen und zerstört. Das Militär erklärte zur Begründung, die iranische Rundfunkbehörde rufe seit Jahren dazu auf, den Staat Israel zu zerstören. Jörg Poppendiek berichtet aus Tel Aviv.
Der Sender selbst berichtet von 2 Explosionen in der Nähe seiner Zentrale und dass er weiter senden wird. Über Opfer gibt es bislang keine Informationen. Israel hatte kurz davor vor dem Angriff gewarnt und die Menschen aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Die israelische Armee hat in den vergangenen Stunden außerdem Ziele im Libanon angegriffen, und zwar Kommandozentralen und Waffenlager der Hisbollah, wie ein Armeesprecher berichtet. Die Hisbollah gilt als ein Verbündeter des Iran. Die Miliz hatte in der Nacht zu Montag begonnen, Israel mit Raketen zu beschießen.
Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter fordert von der Bundesregierung, die USA und Israel bei ihren Angriffen gegen den Iran aktiv zu unterstützen. Kiesewetter sagte der Augsburger Allgemeinen, Deutschland solle nichts ausschließen, von logistischer Unterstützung über Luftverteidigung bis hin zu offensiven Maßnahmen. Außenminister Johann Wadephul hat am Abend im ZDF bekräftigt, dass sich Deutschland nicht an Angriffen auf den Iran beteiligen werde. Er betonte, es müsse weiter versucht werden, den Konflikt auf dem Verhandlungsweg beizulegen. Und diesen Weg geht heute auch der Bundeskanzler, wenn er am Nachmittag unserer Zeit in Washington von US-Präsident Donald Trump empfangen wird. Bei den Gesprächen im Oval Office wird es aller Voraussicht nach hauptsächlich um den Iran-Krieg gehen. Georg Schwarte.
Den Ton für seinen erneuten Besuch im Oval Office heute hat Kanzler Merz bereits vor dem Abflug gesetzt. Keine völkerrechtlichen Belehrungen in Sachen Iran. Leise Zweifel aber wird Merz äußern, ob ein Militärschlag aus der Luft schafft, was lange versucht wurde, einen Politik-, vielleicht sogar Machtwechsel im Iran. Wenn er am späten Nachmittag Donald Trump gegenüber sitzt, wäre die Themenliste auch ohne die Iran-Krise ziemlich lang. Wie weiter mit den Zöllen? Nach Zollchaos und neuen Drohungen will Merz jetzt für die EU Klarheit von Trump, auf was sich die Europäer einstellen müssen. Dabei will er sich vom selbst ausgerufenen prinzipienfesten Realismus leiten lassen. Motto: Schauen, was noch geht mit diesem US-Präsidenten. Außerdem will Merz Trump klarmachen, dass trotz des Iran-Einsatzes die Ukraine weiter dringend Hilfe braucht. Deutschland, so hatte der Kanzler zuvor bewusst in Richtung Trump klargestellt, leiste hier in transatlantischer Lastenteilung einen Großteil der Unterstützung. Keine 20 Stunden wird Merz in den USA sein. Nach dem Gespräch im Oval Office dürfte es beim anschließenden Mittagessen im Weißen Haus dann auch noch um die Ergebnisse der jüngsten China-Reise des Kanzlers gehen. Trump will schließlich selbst im April die Führung in Peking treffen.
US-First Lady Melania Trump hat eine Sitzung des Weltsicherheitsrates geleitet, als erste Ehefrau eines Staatschefs in der Geschichte des Gremiums. Bei der Sitzung in New York ging es um Kinder, Technologie und Bildung in Konfliktsituationen weltweit. Aus New York berichtet Giselle Uka.
Melania Trump warb dafür, allen Kindern weltweit Zugang zu Technologie und Bildung zu ermöglichen und forderte die Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats dazu auf, sich für dieses Ziel einzusetzen. Kurz vor der Sitzung kritisierte der iranische UN-Botschafter das Treffen als zutiefst beschämend und heuchlerisch, während amerikanische und israelische Bomben unter anderem für den Tod von 165 Schülerinnen in seinem Land verantwortlich seien, diskutiere der Sicherheitsrat über Bildung von Kindern in Kriegsregionen.
Die US-Regierung darf die Rückzahlung von unrechtmäßig gezahlten Zöllen nicht verzögern. Das hat das Bundesberufungsgericht in Washington entschieden. Die Trump-Regierung wollte die Verfahren erst in ein paar Monaten an das zuständige Gericht für internationalen Handel zurückweisen. Das erklärte der Supreme Court in Washington jetzt für unzumutbar. Mit den Sonderzöllen hatte die US-Regierung bis Ende vergangenen Jahres umgerechnet rund 110 Milliarden Euro eingenommen. Im Februar hatte das oberste Gericht dann den Großteil dieser Zölle gekippt. Viele ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland kritisieren eine zu hohe Zahl an Verwaltungsaufgaben in ihrem Amt. Zwei Drittel haben in einer Forsa-Umfrage beklagt, dass sie damit mehr als die Hälfte ihrer Zeit verbringen. Cedric Bies mit den Einzelheiten.
Die Bürgermeister beschweren sich außerdem, dass sie immer weniger Gestaltungsspielraum hätten. Nur ein Drittel von ihnen war in der Umfrage mit den Einflussmöglichkeiten im Amt zufrieden. Das sind 18% weniger als noch 2024. Die größten Probleme sehen viele beim Geld. 70% bewerten die finanzielle Lage ihrer Kommune als schlecht. Etwa die Hälfte ist mit den Bedingungen in ihrem Amt insgesamt unzufrieden. Für die Umfrage sind zwischen Dezember und Januar mehr als 1700 Menschen im Amt befragt worden.
Neugeborene werden ab Mai in ganz Deutschland routinemäßig auch auf seltene Stoffwechselerkrankungen untersucht. Das hat das Uniklinikum Heidelberg mitgeteilt. Bei dem sogenannten Neugeborenen-Screening handelt es sich um eine Blutuntersuchung. Holger Neumann berichtet.
Wenn Stoffwechselerkrankungen bei Kindern nicht rechtzeitig erkannt werden, kann das zu Organschäden, Behinderungen oder auch zum Tod führen. Seit dem Start der Heidelberger Studie Anfang der 2000er Jahre konnten die Diagnosemethoden laut Uniklinikum massiv verbessert werden. In Heidelberg werden jährlich mehr als 140.000 Neugeborene aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland per Bluttest auf seltene Stoffwechselerkrankungen und Vitamin-B12-Mangel untersucht. Bei etwa einem von 1.000 Kindern wird dadurch eine Erkrankung festgestellt, die früher häufig unentdeckt blieb.
Die Universität Koblenz plant eine neue Versuchsanlage, die weltweit einzigartig sein soll. Es handelt sich um einen eigens entwickelten Brennofen. Mit ihm wollen die Forscher herausfinden, wie die Industrie umweltfreundlicher produzieren kann, die hochfeuerfeste Produkte herstellt. Paula Zeiler.
Deshalb soll der neue Versuchshochofen nicht wie gewöhnlich mit Gas, sondern mit Wasserstoff erhitzt werden. Das gilt als umweltfreundlicher und CO2-ärmer. Feuerfeste Materialien werden in Hochöfen verbaut und sorgen dafür, dass sie extremen Bedingungen standhalten. Dazu zählen Temperaturen von über 1000 Grad und Druckunterschiede. Ohne sie könnte kein Zement oder Ton gebrannt, Plastik geschmolzen oder Müll verbrannt werden. Die Feuerfestindustrie in Rheinland-Pfalz stellt rund ein Drittel aller in Europa produzierten Feuerfestmaterialien her.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Örtlich noch Nebel, sonst viel Sonne bei 12 bis 19 Grad heute.
SWR aktuell. Serie der Woche.
In unserer Serie Stresstest Geld kümmern wir uns diese Woche um all die vielen Chancen und Risiken am Finanzmarkt für alle, die sich um ihr Geld kümmern, sich sorgen oder vielleicht auch glücklich machen wollen damit. Vor allem wegen der vielen Unwägbarkeiten, etwa rund um die Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten, suchen viele sichere Häfen für ihr Geld. Aber sind diese sicheren Häfen heute eigentlich noch so sicher, wie sie es jahrelang waren? Darüber spreche ich mit Stefan Wolf, Börsenexperte in unserer ARD-Finanzredaktion in Frankfurt am Main. Wie steht es in diesen Zeiten, wenn es Angriffe auf den Iran gibt und der Ölpreis mächtig steigt, um Gold, Immobilien und Anleihen, also um die sogenannten sicheren Häfen? Sind die noch sicher, so wie wir das jetzt eigentlich seit Jahren gewohnt waren?
Sie werden dann zusehends sicherer, muss man ganz klar sagen, denn die Mechanismen funktionieren nach wie vor. Aktien sind im großen Stil verkauft worden, vor allen Dingen natürlich die Reisebranche und die Fluggesellschaften. Während man den sicheren Hafen Anleihen anschippert, da gilt ja Deutschland nach wie vor als ein sehr honoriger Kreditnehmer. Und das führt eben dazu, dass sehr viele Anleger dann diesen sicheren Hafen Anleihen, Bundesanleihen ansteuern. Und dasselbe gilt auch für das Gold. Auch das wird ja als sicherer Hafen bezeichnet, obwohl es ja in der Vergangenheit durch heftigste Kursschwankungen aufgefallen ist. Aber auch im Auge dieser Krise ist es so, dass Gold dann wieder zu den gefragteren Werten gehört.
Das heißt, diese sicheren Häfen, die wir als sicher erachten, sind gerade, wenn solche Krisen oder solche Auseinandersetzungen wie jetzt im Iran stattfinden, meistens tatsächlich weiterhin sicher.
Ja, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen den kurzfristigen Reaktionen und den mittelfristigen oder langfristigen Auswirkungen. Wenn wir mal aufs Gold schauen zum Beispiel, wer in den 1980er Jahren eine Feinunze gekauft hat, der hatte über 30 Jahre lang überhaupt keinen Spaß daran. Da hat sich nämlich nichts bewegt beim Goldpreis. Erst danach ging es wieder richtig bergan. Und der Boom der vergangenen Monate, der losgetreten worden ist, der ist natürlich vor allen Dingen eine Auswirkung des krisenhaften Handels, auch des US-Präsidenten, der Zollpolitik des US-Präsidenten. Das alles hat sehr viele Anleger dazu bewogen, eben diesen sicheren Hafen Gold anzusteuern. Und der gilt als sicher. Vor allen Dingen gilt Gold ja als Inflationsschutz.
Als sicher galten ja auch lange Zeit die Kryptowährungen. Der Bitcoin zum Beispiel ist aber in den vergangenen Wochen und Monaten ziemlich stark gefallen. Kann man sein Geld noch sicher mit Kryptowährungen vermehren?
Da raten Experten ab. Sie sagen, Kryptowährungen sind hochspekulativ. Das sind Anlagen, da hat man wenig Erfahrung mit. Man kann wenig darauf bauen, dass man sagt, okay, langfristig lohnt sich das immer, weil so lange gibt es den Bitcoin und die anderen Währungen noch nicht. Deshalb der Ratschlag von Experten, allerhöchstens als Spielobjekt zu benutzen, nicht als langfristige Geldanlage. Spielobjekt meint, wenn man ein bisschen Geld übrig hat und man möchte damit ein bisschen rumexperimentieren, dann kann man das natürlich machen. Man muss sich aber auch des Risikos bewusst sein, dass das Geld ganz schnell futsch sein kann.
Wenn es nach der alten Börsenregel geht, lege niemals alle Eier in denselben Korb, dann dürfte man doch sein verfügbares Geld sowieso nicht ausschließlich in sicher geglaubte Anlageformen investieren. Gibt es denn neben Gold und Anleihen beispielsweise noch andere sichere Häfen, die man als Privatanleger nutzen kann?
Ja, auch da sind wir wieder bei dem Thema Langfristigkeit. Kurzfristige Bewegungen kann es geben. Im Endeffekt ist es so, dass Anlegerinnen und Anleger, wenn sie sich denn engagieren wollen, eine langfristige Strategie verfolgen sollten. Und da gibt es so eine Faustregel an den Aktienmärkten, dass man sagt, 100 minus Alter, das sollte die Quote von Aktien sein. Das heißt also automatisch, je älter man wird, desto kleiner wird die Quote mit Aktien, die ja auch ein Stück weit spekulativ sind, und desto höher wird der Anteil von sicheren Anlagen, wie zum Beispiel Anleihen oder Immobilien.
Stefan Wolf, Börsenexperte in unserer Finanzredaktion. Morgen sprechen wir in unserer Serie darüber, warum man auf Experten, die einen Finanzcrash prophezeien, nicht unbedingt hören sollte.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Vor genau einem Jahr sind bei einer Amokfahrt in der Mannheimer Innenstadt zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Personen wurden teils schwer verletzt. Zum Jahrestag dieses tragischen Ereignisses haben die Stadt und mehrere Religionsgemeinden eine Gedenkveranstaltung in der Citykirche Konkordien organisiert. Sie beginnt um 11.30 Uhr. Wolfgang Kessel.
Der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht teilte dem SWR mit, es gehe darum, der beiden Todesopfer zu gedenken und allen Anteilnahme zu zeigen, die am Rosenmontag vergangenen Jahres durch die, Zitat, brutale Tat körperlich und seelisch verletzt wurden. Specht wird heute in der Citykirche Konkordien neben Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer und dem Landesopferbeauftragten Alexander Schwarz eine kurze Ansprache halten. Außerdem ist in der Kirche ein gemeinsames interreligiöses Gebet geplant, mit Mitgliedern der christlichen, muslimischen, jüdischen und alevitischen Gemeinde. An der Veranstaltung soll auch der Taxifahrer teilnehmen, der damals dem Amokfahrer mit seinem Taxi den Weg versperrt und ihn gestoppt hatte. Die Veranstaltung soll gegen 12.15 Uhr auf dem Paradeplatz mit einem stillen Gedenken zu Ende gehen.
Der Werbeauftragte des Bundes, Otte, informiert heute darüber, wie gut oder schlecht es gerade bei der Bundeswehr läuft. Er stellt seinen Jahresbericht vor. Mario Kubina.
Zum Amtsantritt im vergangenen Mai hat der Wehrbeauftragte festgestellt, die Bundeswehr braucht von allem mehr. Mehr Waffen, bessere Kasernen und vor allem mehr Personal. Der CDU-Politiker steht grundsätzlich hinter dem neuen Wehrdienst des SPD-Verteidigungsministers. Otte findet aber auch, kommen auf freiwilliger Basis nicht genügend Rekruten zusammen, muss eine Pflicht her. Im letzten Jahresbericht hatte Ottes Vorgängerin Eva Högel von der SPD die Personalgewinnung eine der größten Herausforderungen für die Bundeswehr genannt.
Heute startet in Berlin die internationale Tourismusbörse. Überschattet wird die ITB von der Eskalation der Gewalt im Nahen und Mittleren Osten. Wie blickt die Reisebranche auf die Ereignisse? Aus Berlin, Annette Kufner.
Man beobachte die Entwicklungen mit Sorge, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbands Leudl auf der ITB Berlin. Man sei mit den Gedanken bei den Menschen vor Ort. Laut DRV sind auch rund 30.000 Urlauber von deutschen Reiseveranstaltern in der Region betroffen. Die Sicherheit der Reisenden habe höchste Priorität. Die Situation zeige, wie verwoben und fragil die Welt sei, so Leudl weiter. Mit Blick auf die Zukunft des Reisens äußerte sich der Chef des Reiseverbands aber zuversichtlich. Die Tourismusbranche sei resilient, sagte Leudl. Der DRV gehe weiter von einem starken Geschäftsjahr aus.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zukunft möglich machen, heißt die Veranstaltung, zu der heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eingeladen hat, auch aus dem Südwesten. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann fragt sich, ob es da nicht vor allem ums Geld gehen müsste.
Haben Sie das schon mal erlebt, liebe Hörerinnen und Hörer? Sie verreisen, wollen sich endlich ein spektakuläres Bauwerk ansehen. Ein Museum, das lange auf Ihrer To-Do-Liste stand. Und dann stehen Sie davor und es heißt: Wir renovieren? Ich sag mal so, die 100 ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die heute den Bundespräsidenten besuchen, die haben gerade noch mal Glück gehabt. Steinmeier packt nämlich schon Kisten. Der Amtssitz, Schloss Bellevue, wird bald renoviert. Das Dach ist undicht, die Fenster nicht einbruchs- und schusssicher und in der Fassade gibt's Risse. Den Bürgermeistern aus ganz Deutschland dürfte das bekannt vorkommen. Kaputte Schulen, marode Straßen, einstürzende Brücken, das kennen sie. Wir alle. Vereint im Leid mit dem Bundespräsidenten. Da hört's dann aber auch schon auf mit der Verbindung. Denn Steinmeier bekommt fürs Schloss mehr als 600 Millionen Euro. Und die Städte und Gemeinden? Nun ja, die Klagen von den leeren Kassen kennen wir. Der Bund der Steuerzahler hat in Sachen Schlossrenovierung schon angemahnt, Sparsamkeit sehe anders aus. Bezeichnenderweise heißt der Termin mit den Bürgermeistern heute Zukunft möglich machen. Wie so oft im Leben müsste es da zunächst mal ums Geld gehen.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann waren das.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.